Deutschlandfunk, das war der Tag.
25 Minuten Tageszusammenfassung. Im Studio ist Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Debatte um die vierte Corona-Infektionswelle wird gleich unser erstes Thema sein. Und wir berichten unter anderem vom Festakt zum Volkstrauertag, an dem Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede auch ein Ende der Sprachlosigkeit der Gesellschaft gegenüber der Bundeswehr forderte. Und natürlich ziehen wir ein Resümee der heute zu Ende gegangenen Weltklimakonferenz in Glasgow. Zunächst ins Inland. Das neue Kürzel 2G+ bereichert seit einigen Tagen die Debatte um Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus, also genesen, geimpft und noch einmal getestet. Viele Geimpfte werden sich trotz aller virologischen Vorsicht fragen, wann es denn einmal ein Ende bei den Beschränkungen und Vorschriften gibt und warum nicht die absehbar benötigte Boosterimpfung jetzt schon in der Breite verfügbar ist. Die politische Debatte um all das fasst Nadine Lindner für uns zusammen.
Während die Ampelparteien, die sich mitten in den Koalitionsgesprächen befinden, noch um den richtigen Corona-Kurs ringen, kommen Vorstöße aus den Ländern. Bayern prescht vor, die Formel im Freistaat lautet nun 2G+. Das heißt plus Maske oder Schnelltest. Am Nachmittag trat CSU-Ministerpräsident Markus Söder vor die Presse.
Deutschland ist mit den bisherigen Gesetzen, die geplant sind, null winterfest. Wir stolpern quasi mit kurzen Hosen und Sommerreifen in einen eiskalten Winter. Es wird nicht funktionieren.
Söder warb auch für Obergrenzen bei Veranstaltungen und sprach sich gegen das geplante Ende der epidemischen Notlage aus.
Wenn der deutsche Staat sagt, die epidemische Lage ist beendet, ja, glaubt da noch jemand dran, er muss sich an Vorsichtsmaßnahmen halten? Das hat eine rechtliche und eine tief psychologische Wirkung auf die Menschen.
Bayern zählt neben Sachsen, Baden-Württemberg und Thüringen zu den Corona-Hotspots. Aus den Reihen der erst entstehenden Ampelkoalition zeichnete sich im Laufe des Tages etwas deutlicher ab, wie das neue Infektionsschutzgesetz aussehen könnte. 2G plus Maske oder Test könnte auch bundesweit kommen. Ebenso die Pflicht zum Homeoffice. Im Entwurfstext aus dem Bundesarbeitsministerium heißt es laut dpa, dass Arbeitgeber Büroarbeiten zu Hause anbieten müssten, sofern keine zwingenden betriebsbedingten Gründe dagegen stehen. Arbeitnehmer wiederum sollen das Angebot annehmen, sofern sie nicht durch räumliche Enge oder Störungen durch Dritte, also zum Beispiel Kinder, verhindert sind. Wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, kehrt Deutschland damit wieder zu einer Vorschrift zurück, die schon bis zum 30. Juni in der Bundesnotbremse galt. Die Homeoffice-Pflicht wurde aufgehoben, weil sich die Corona-Situation im Sommer verbesserte. Auch der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Wernicke, schaltete sich in die Debatte ein. Er begrüßte, dass die Ampelpartner 3G am Arbeitsplatz einführen wollen. Das sei angemessen und notwendig. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist ebenfalls für die Homeoffice-Pflicht. Im Zentrum der bundespolitischen Debatte steht nach wie vor die Frage, ob der ursprüngliche Plan der Ampel aufgehen wird. Sie will die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen lassen und durch einen kleineren Instrumentenkasten für die Länder im Infektionsschutzgesetz ersetzen. Grundsätzlich zeichnete sich bereits gestern eine Kontroverse zwischen den Ampelparteien ab. Grünen-Chefin Annalena Baerbock konnte sich gestern im ZDF eine Ausweitung des Maßnahmenkatalogs für die Länder im Infektionsschutzgesetz vorstellen.
Wir glauben, dass wir rechtlich stabil das Ganze bauen müssen und dafür aber den Maßnahmenkatalog, welche Schutzmaßnahmen müssen jetzt überall ergriffen werden. Das heißt dann auch zum Beispiel jetzt noch zu ergänzen, dass wir natürlich auch Kontaktreduzierungen brauchen, dass wir das jetzt auf den Weg bringen. Aber das muss so sein, dass es vor Gerichten dann auch Bestand hat.
Aber es ist vor allem die FDP, die hier auf der Bremse steht und auf dem geplanten Kurs beharrt. Martin Hagen von der FDP Bayern verteidigte heute nach der Pressekonferenz den Kurs der Ampel.
Das Infektionsschutzgesetz bietet ein großes, umfangreiches Instrumentarium für die Länder, wie wir der Pandemie begegnen können. Was die Ampelparteien meiner Meinung nach nicht tun sollten, ist auf die Wünsche eingehen, jetzt wieder Lockdown-Maßnahmen zu ermöglichen.
So Hagen im Bayerischen Rundfunk. Hagen zeigte sich aber zum Beispiel offen für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.
Und wenn wir die jetzt neu schaffen, dann wird sich die Ampel und wird sich die FDP sicherlich nicht einer Diskussion verweigern.
Bewegung zeichnete sich bei FDP-Bundeschef Christian Lindner heute ab. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die FDP für sinnvolle Ergänzungen bei den Beratungen zum Infektionsschutzgesetz im Bundestag offen sei. Impfdurchbrüche und die Infektionsdynamik begründeten eine neue Lage, auf die reagiert werden müsse, so Lindner. Er forderte neue und wirksame Maßnahmen, ohne jedoch konkret zu werden.
Soweit Nadine Lindner aus Berlin. Und wenn wir jetzt den Blick nach Österreich wenden, wo morgen ein begrenzter Lockdown für Ungeimpfte in Kraft tritt, dann kann sich Deutschland vielleicht auch auf so einen Schritt einstellen. Denn, wir erinnern uns, so ziemlich alles, was in Österreich im vergangenen Winter in Sachen Pandemie verfügt wurde, traf mit einigen Wochen Verspätung dann auch hierzulande ein. Aus Wien meldet sich Sircan Govedarica.
2,5 Stunden lang bespricht sich die österreichische Regierung mit den Landeshauptleuten der Bundesländer. Dann ist der Lockdown für Ungeimpfte auch offiziell beschlossene Sache.
Ich muss ganz offen sagen, wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens. Aber leider ist er notwendig,
sagt Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Die Inzidenz bei Geimpften sei rückläufig, so Schallenberg. Bei Menschen ohne Impfung steige sie weiter exponentiell an und liege zurzeit bei mehr als 1.700.
Daher haben wir heute beschlossen, dass ab Montag 0 Uhr in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt.
Betroffen sind österreichweit rund 2 Millionen Menschen ab dem 12. Lebensjahr, die nicht vollständig geimpft sind oder nicht nachweisen können, in den vergangenen 180 Tagen von einer Corona-Infektion genesen zu sein. Erstgeimpfte können sich mit einem PCR-Test freitesten. Sonst dürfen auch sie von nun an nur unter bestimmten Bedingungen auf die Straße. Etwa um zur Arbeit, Uni oder zur Schule zu kommen, das Notwendigste einzukaufen oder um spazieren zu gehen.
Die Menschen verstehen das. Sie wollen geschützt werden.
So Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Er hoffe, dass sich mit dem Lockdown die Kontakte um 30% reduzieren lassen. Das ist laut Experten notwendig, um die Infektionswelle zu brechen. Der Lockdown für Ungeimpfte sei eine Sofortmaßnahme, so Mückstein. Man werde die Entwicklung laufend beobachten.
Wenn sich die Dynamik so fortsetzt, werden wir weitere Maßnahmen benötigen.
Während die Regierung die neuen Maßnahmen verkündet, demonstrieren einige hundert Impfgegner vor dem Bundeskanzleramt gegen die Verschärfungen. Fragt man Passanten in Wien auf der Straße, fallen die Reaktionen unterschiedlich aus.
Ich glaube, es war eine unausweichliche Maßnahme, weil wir müssen die Spitäler im Auge behalten und wir alle wollen nicht, dass es zu Triagen kommt. Also denke ich, müssen wir leider in den sauren Apfel beißen.
Es ist diskriminierend und die Geimpften geben genauso den Virus weiter, also von dem her. Nee.
Wer gegen die Ausgangsbeschränkungen verstößt, riskiert 500 Euro. Wer die Mitwirkung an der Corona-Kontrolle ganz verweigert, 1.450. Innenminister Karl Nehammer kündigt engmaschige Kontrollen an. Bei allen polizeilichen Amtshandlungen soll auch der 2G-Status überprüft werden. Pro Bezirk werde es 2 zusätzliche Polizeistreifen ausschließlich für die Kontrolle des Lockdowns geben.
Der Lockdown für Ungeimpfte ist kein Selbstzweck, ist keine Empfehlung, sondern es ist ganz klar eine Anordnung, die nur dann Wirkung zeigt, wenn sie auch dementsprechend kontrolliert wird.
Am Abend gibt auch der Hauptausschuss des Nationalrats grünes Licht für den Lockdown. Allerdings nur mit den Stimmen der Regierungskoalition aus ÖVP und den Grünen. Die Opposition stimmt geschlossen dagegen, mit unterschiedlichen Begründungen. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die beschlossene Verordnung verfassungsrechtlich hält. Verfassungsjurist Karl Stöger dazu.
Die Frage ist, genügt es noch, dass man nur die Ungeimpften in den Lockdown schickt? Wir haben in jüngster Zeit ja von einigen Ärzten gehört, dass sie glauben, es ist zu spät. Die zweite Frage ist, jede Maßnahme muss zur Zielerreichung geeignet sein. Das heißt, die Leute müssen sich daran halten und man muss das auch bis zu einem gewissen Grad überprüfen können. Und da ist die Frage, ob ich es schaffe, zwischen den Ungeimpften und den Geimpften ausreichend zu differenzieren bei den Kontrollen. Wenn das möglich ist, dann geht das. Wenn das nicht möglich ist, dann hat der Lockdown insgesamt ein Problem.
Der Lockdown für Ungeimpfte kommt in Österreich, Sircan Govedarica berichtete. Es ist nicht das erste Mal, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Sachen Bundeswehr einen bestimmten Akzent gesetzt hat. Der ehemalige Bundesaußenminister sieht und weiß, dass eine im Inland respektierte und nach außen starke deutsche Armee nicht nur Beiwerk ist in einer Zeit, in der die USA nicht erst seit gestern ihre Ausrichtung auf den Pazifik und damit auf China lenken. Am heutigen Volkstrauertag nutzte Frank-Walter Steinmeier die Gelegenheit, auf die mangelnde Akzeptanz der Bundeswehr hinzuweisen. Andreas Reuter beginnt seinen Beitrag zunächst mit dem Festakt im Bundestag.
Fünf hohe schwarze Kreuze hinter dem Rednerpult im Plenarsaal. Auf den Plätzen für Bundesregierung und Bundesrat heute die Musiker und Chorsänger. Auch Teil der Gedenkstunde drei Reden von jungen Europäern, darunter die Russin Daria Merkens, engagiert in der Gedenkstätte am Ort des früheren Kriegsgefangenenlagers Sandbostel in Niedersachsen.
Die Erinnerung sorgt dafür, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Und gleichzeitig ist sie eine Grundlage für unsere friedliche Zukunft.
Mehr Erinnerung mahnte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an. Nicht nur an Auschwitz, das zum Inbegriff des millionenfachen Mordes an den europäischen Juden geworden sei, sondern auch an die zahlreichen anderen, weniger bekannten Orte und Schauplätze deutscher Gräueltaten. Er sei dankbar, sagte Steinmeier,
dass wir vor wenigen Wochen erst in dem ukrainischen Ort Koryukivka erst dort waren, wo deutsche Truppen innerhalb von 2 Tagen fast 7000 Männer, Frauen und Kinder auf unvorstellbar brutale Art und Weise umgebracht haben. Und wir, die deutschen Gäste, heute dennoch mit Offenheit, ja mit Herzlichkeit, sogar dem Wunsch nach einer Städtepartnerschaft mit einer deutschen Gemeinde empfangen wurden.
Das deutsche Gedächtnis verfüge über keine Karte der zahllosen Orte deutscher Verbrechen jenseits der Vernichtungslager. Das Gedächtnis versage vor den Verbrechen an Zivilisten, Zwangsarbeitern, sowjetischen Kriegsgefangenen und
es versagt vor den ungezählten Massenverbrechen unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung im damaligen Jugoslawien, in Griechenland und auf Kreta vor Zehntausenden Zivilisten, die deutschen Erschießungskommandos zum Opfer fielen.
Aber der Bundespräsident sprach auch über die Gegenwart, etwa das Verhältnis der Gesellschaft zu den Soldaten von heute.
Wir sprechen von ihnen als Staatsbürger in Uniform. Aber wenn wir sie als Soldaten ehren wollen, wie kürzlich vor dem Reichstag in Berlin, dann sähen viele Bürgerinnen und Bürger sie wohl am Ende lieber in Zivil und ohne Fackel in der Hand.
Auftrag des heutigen Volkstrauertages sei es auch, so Steinmeier, die Sprachlosigkeit vieler Teile der Gesellschaft gegenüber der Bundeswehr zu überwinden.
Soweit der Bericht von Andreas Reuter. Keine Frage, geht es nach den Erfolgen bei den Erstwählern bei der vergangenen Bundestagswahl, so kann sich die FDP freuen. Entsprechend selbstbewusst gaben sich nun die jungen Liberalen, die Nachwuchsorganisation der Partei, auf ihrem heute zu Ende gegangenen Bundeskongress. Dort weiß man aber auch, das Wahlergebnis war keine Belohnung für harte Arbeit, denn die kommt erst noch, sondern ein Vertrauensvorschuss, berichtet Jan Zimmermann.
Selbstbewusst und kämpferisch, so traten die jungen Liberalen beim Bundeskongress in Erlangen auf. Seit diesem Wochenende gibt Franziska Brandmann den Ton der Jugendorganisation vor.
Für manche Menschen ist es zum Beispiel Freiheit, in einer gleichgeschlechtlichen Ehe einem Kind ein Zuhause geben zu dürfen. Manche Menschen sehen sich nach der Freiheit, sich nicht von einer Krebserkrankung auffressen zu lassen, sondern selbstbestimmt sterben zu dürfen. Oder ja, manche Menschen sehen sich auch nach der Freiheit, mit dem ersten und eigenen Auto mit 160 km/h über die freie Autobahn zu fegen. All das. Ich trete nicht nur für meine Freiheit, sondern auch für die Freiheit anderer ein. Und deshalb bin ich Mitglied bei den Jungen Liberalen.
Die 27-Jährige ist zur neuen Bundesvorsitzenden gewählt worden. Sie will, dass die Jungen Liberalen mehr Gehör finden, mehr Druck machen. Organisatorisch und inhaltlich warten viele Aufgaben auf die junge Frau. Die meisten Mitglieder sind Männer. Franziska Brandmann will den Verband weiblicher machen und setzt dafür auf eine inhaltlich breitere Aufstellung. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagte sie am Rande des Kongresses:
Selbstbestimmung ist, glaube ich, ein Thema, das für viele Frauen ein ganz großes ist, auch das Thema Chancengerechtigkeit. Und ich glaube, wenn wir das auch stärker ansprechen, zum Thema machen für die jungen Liberalen, deutlich machen, dass liberal zu sein auch bedeutet, Feminist zu sein, dann werden diese jungen Frauen sicherlich kommen. Und zu guter Letzt hoffe ich natürlich, dass ich, auch wenn ich über Marktwirtschaft rede, ich einfach auch ein Vorbild bin für junge Frauen, die diese Themen auch teilen.
Brandmanns Vorgänger Jens Teutrine trat nicht mehr zur Vorsitzendenwahl an, weil er in den Bundestag eingezogen ist. Er arbeitete sich in seiner Rede an der Union ab.
Und ich sage es ganz offen, liebe Union, ich war beim Deutschlandtag, wir können streiten, aber ich habe gedacht, der aktuelle Zustand eurer Mutterpartei, Der ist vielleicht regierungsunfähig. Ich hätte nicht gedacht, dass die Partei so fertig gewirtschaftet hat, dass sie sogar oppositionsunfähig ist. Ich wünsche mir eine konstruktive Opposition.
Die jungen Liberalen werfen CDU und CSU vor, für viele liegen gebliebene Reformen verantwortlich zu sein. Schließlich habe die Union 16 Jahre die Kanzlerin gestellt. In der Klimapolitik erneuerten die jungen Liberalen ihre Kritik an den Grünen, die zu oft auf Verzicht und Verbote setzen würden.
Ich glaube nicht, dass die Länder dieser Welt uns auf diesen deutschen Sonderweg des Verzichts, der moralischen Überlegenheit, der Verbote folgen werden. Sie werden uns folgen, wenn wir als Deutschland beweisen, dass wir Wohlstand und Klimaschutz können, dass wir Marktwirtschaft und Klimaschutz können und Innovation und Klimaschutz. Dann werden uns die Länder folgen.
Für die nächsten Tage und Wochen gilt, die Ampel-Koalitionsgespräche genau im Auge zu behalten. Kommen die geforderten Reformen, BAföG, Rente, Bildung oder bleiben am Ende wieder nur Reförmchen?
Wir müssen dafür sorgen, dass die FDP bereit ist, Kompromisse einzugehen, aber dass sie sich nicht in Kompromissen verliert.
So die neue Bundesvorsitzende Franziska Brandmann. Die jungen Liberalen kündigten schon mal an, die FDP inhaltlich vor sich hertreiben zu wollen, sollten die Liberalen ihre Wahlversprechen vergessen.
Soweit Jan Zimmermann. Es ist 23.20 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Und wir kommen von der Bundeskonferenz der jungen Liberalen zu der Konferenz, deren Ergebnisse, Nichtergebnisse und Zwischenergebnisse sowie auch Zwischentöne in den vergangenen 14 Tagen täglich die Berichterstattung beherrschte. Die 26. Weltklimakonferenz in Glasgow ging heute zu Ende. Und mein Kollege Georg Ehring informierte uns ebenfalls täglich aus der schottischen Großstadt. Hier ist sein Abschlussbericht.
Ganz zum Schluss gab es noch einen kräftigen Dämpfer für die, die sich von der Klimakonferenz in Glasgow den endgültigen Abschied von der Kohle erhofft hatten. Indien machte seine Zustimmung von einer Abschwächung des Beschlusstextes abhängig. Es solle nur noch von einem Herunterfahren und nicht von einem Auslaufen der Kohleverbrennung die Rede sein. Das stieß auf Empörung bei allen, die anschließend das Wort ergriffen, so bei Tina Steach von den Marshall Islands im Pazifik.
This commitment on coal had been a bright spot in this package.
Diese Selbstverpflichtung zur Kohle war ein Lichtblick in diesem Beschlusspaket. Sie gehörte zu den Dingen, von denen wir gehofft hatten, dass sie uns mit Stolz nach Hause zurückkehren lassen. Es tut sehr weh, dass dieser Lichtblick jetzt getrübt ist. Der stellvertretende Chef der EU-Kommission, Franz Timmermans, verwies darauf, dass das Ende der Kohleverbrennung nicht nur dem Klima, sondern auch der Wirtschaft nutze. Doch auch er schluckte die Änderung in letzter Minute.
Having now expressed my disappointment,
nachdem ich jetzt meine Enttäuschung geäußert habe, möchte ich wiederholen, wie ich schon gesagt habe, dies darf uns nicht stoppen, die Entscheidung zu fällen, die unter Ihrer Leitung zu einer historischen Entscheidung geworden ist. Sie können sehr stolz darauf sein.
Historic decision under your leadership, and you can be very proud of that, Mr. President.
Gemeint war der britische Klimabeauftragte und Konferenzpräsident Alok Sharma, und der entschuldigte sich bei den Delegierten für das Durcheinander ganz zum Schluss. Er war den Tränen nahe.
I also understand the deep disappointment.
Ich verstehe auch die tiefe Enttäuschung, aber ich glaube, wie Sie auch festgestellt haben, ist es lebensnotwendig, dass wir dieses Beschlusspaket stützen.
It's also vital that we protect this package.
Dann fiel der Hammer, es gab keine Einwände mehr und der Klimapakt von Glasgow war beschlossen.
Hearing no objections, it is so decided.
Trotz der Abschwächung zum Schluss dürfte der Gipfel das Ende der Kohlenutzung eingeleitet haben. Mehr als 190 Staaten, Regionen, Firmen und Institutionen unterzeichneten eine Selbstverpflichtung dafür, auch Deutschland. Weitere länderübergreifende Initiativen fordern den Abschied vom Verbrennungsmotor, das Ende der internationalen Finanzierung von Öl- und Gasprojekten und den Schutz der Wälder. Entwicklungsländer sollen pro Jahr 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz und für die Anpassung an die Erwärmung bekommen. Ab 2025 soll etwa die Hälfte für Letzteres reserviert werden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze äußerte sich anschließend zufrieden.
Naja, für mich war das jetzt wirklich eine historische Weltklimakonferenz, weil es das erste Mal gelungen ist, dass wir uns vereinbart haben, einen weltweiten Ausstieg aus der Kohle jetzt vorzunehmen. Und ja, die Formulierungen sind ein bisschen abgeschwächt worden im Laufe der Zeit, aber ansonsten waren Klimakonferenzen so, dass wir über Ziele geredet haben, wie wir diese Ziele messen, wie wir da vorangehen. Jetzt geht es um die Maßnahmen und das Ende der fossilen Energien ist jetzt deutlich eingeleitet.
Andere Reaktionen fielen weniger positiv aus. UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich enttäuscht, die Klimakatastrophe stehe weiter vor der Tür. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg twitterte, die Konferenz habe nichts als bla 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 geliefert. Wirkliche Aktion für das Klima komme von außerhalb der Konferenzräume.
Soweit Georg Ehring und jetzt blicken wir noch kurz nach Bulgarien. Das südöstliche EU-Mitglied hat heute gewählt und die Menschen dort hoffen auf ein Ende von Korruption, politischem Stillstand und Misswirtschaft. Fast symbolisch ist da die Corona-Impfquote, die derzeit nicht einmal bei 25% liegt. Über den heutigen Wahlabend informiert jetzt Clemens Fehrenkotte.
Strahlende Gesichter und Jubel bei der Reformpartei, wir setzen den Wandel fort. Wir sind die erste politische Kraft, sagte Kirill Petkov, der Co-Vorsitzende der Partei, am späten Abend in Sofia. Die bevorstehenden Verhandlungen zur Bildung einer Regierungskoalition würden nicht leicht werden, fügte Arsen Vassiljev hinzu, der zusammen mit Petkov die Reformpartei erst im September ins Leben gerufen hat. Dabei sei, Zitat, ganz klar, dass eine Justizreform und der Kampf gegen die Korruption bei diesen Gesprächen nicht verhandelbar seien. Nach Schließung der Wahllokale veröffentlichten die beiden wichtigsten Umfrageinstitute ihre Exit-Polls-Ergebnisse. Danach liefern sich die Reformpartei, wir setzen den Wandel fort, und die nationalkonservative GERB-Partei von Ex-Regierungschef Borissow ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1. Da Borissows GERB bei nahezu allen anderen Parteien im Parlament wegen der bekannt gewordenen Korruptionsfälle als isoliert gilt, fiele die Aufgabe der Bildung einer Koalition an die Reformpartei. Bei den Präsidentschaftswahlen wird es eine Stichwahl am nächsten Sonntag geben. Amtsinhaber Rumen Radev gewann die erste Runde den Exit-Polls zufolge mit sehr deutlichem Vorsprung vor dem nächstplatzierten, dem Kandidaten der GERB-Partei Borissows. Doch für eine Wahl im ersten Durchgang wird von der Verfassung zudem eine Wahlbeteiligung von mindestens 50% verlangt, die mit weniger als 40% dieses Mal nicht erreicht wurde.
Erste Tendenzen der Wahlen in Bulgarien, Clemens Fehrenkotte war das. Und damit ist es Zeit für die Presseschau mit dem Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen. Zusammengestellt hat sie Charlotte Nahar und vorgetragen werden sie von Richard Hucke.
Die Tageszeitungen beschäftigen sich in ihren Kommentarspalten vor allem mit der Schlusserklärung der Weltklimakonferenz in Glasgow. Viele haben in Glasgow so etwas wie die letzte Chance im Kampf gegen die Erderhitzung gesehen. Sie werden enttäuscht sein, schreibt die Süddeutsche Zeitung und führt aus, andere haben sich Schritte auf dem Weg aus der größten planetaren Krise gewünscht. Diese Schritte gibt es. Denn die Konferenz schlägt ein neues Kapitel im internationalen Klimaschutz auf. Die Staaten bewegen sich weg vom Streit um das Kleingedruckte hin zu ganz konkreten Schritten. Wie das Kapitel endet, ist ungewiss. Aber es beschreibt einen Aufbruch. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe kritisieren dagegen, auch der 26. Anlauf der Weltgemeinschaft zur Rettung unseres Planeten endete genauso wie alle 25 Vorgängerkonferenzen mit bis zur Unkenntlichkeit weichgespülten Absichtserklärungen, die den vor allem vom Klimawandel betroffenen Entwicklungsländern wie Bangladesch herzlich wenig helfen. Und umgekehrt, die Klimaaktivisten von Fridays for Future bis hin zur Extinction Rebellion auf die Barrikaden treiben. Die Enttäuschung der jungen Generation über die lauwarme Formulierung vom Einstieg in den Kohleausstieg ist nachvollziehbar. Der Reutlinger Generalanzeiger bemängelt, es braucht wahrscheinlich noch etliche Massendemonstrationen, Naturkatastrophen und Preisexplosionen, bis sich die Staaten der Welt auf die Maßnahmen einigen, die wirklich notwendig sind, um diese Erde zu retten. Ein weiteres Kommentarthema ist die Politik in der Corona-Pandemie. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder beklagt, der ganz konkrete Schutz wäre da, wenn sich mal jemand ernsthaft darum gekümmert hätte. Dass Impfauffrischungen nötig sein würden, war schon vor Monaten klar. Dass die allgemeine Impfquote zu gering ist, lässt sich seit dem Sommer nachlesen. Dass die Krankenhäuser volllaufen, zeichnete sich auch ohne Hospitalisierungsindex Schwellenwert ab. Gefragt sind nun konkrete Beschlüsse samt schneller Umsetzung. Nicht gefragt sind Ansprachen aller Art. Und der Straubinger Tagblatt schreibt, ein erneutes radikales Herunterfahren der Gesellschaft mit Laden, Kita und Schulschließungen wolle man um jeden Preis vermeiden, heißt es. Denn darunter würden auch die Geimpften leiden. Dabei wird freilich übersehen, dass die Mehrheit der Geimpften schon lange unter der Sturköpfigkeit der Minderheit der Impfgegner leidet. Deshalb ist eine andere Vokabel immer öfter zu hören, Impfpflicht, und zwar nicht nur für bestimmte Berufsgruppen. Es darf gewettet werden, was von beiden eher kommt, wenn sich herausstellt, dass weder 2G noch 2G+ eine Trendwende bringt.
Soweit unsere ersten Pressestimmen von morgen hier im Deutschlandfunk. Und damit sind auch sicher schon die ersten Themen der kommenden Woche, die uns beschäftigen werden, absehbar geworden. Damit endet dieses Journal vor Mitternacht hier. Im Mikrofon war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Tag. Er ist arrogant, er ist unnahbar, er ist hin und wieder unsouverän. Das waren alles Beschreibungen, die Denise Aytekin vor etwa 10 Jahren abbekommen hat. Ein Drittel der Bundesliga-Profis sagt damals, Aytekin ist der schlechteste Schiedsrichter in der Bundesliga. Dieses Bild hat sich komplett gewandelt. Inzwischen gilt Aytekin als zwar durchsetzungsstark, aber trotzdem gelassen und seitdem er in einer Sportschau-Doku als DJ aufgelegt hat, sogar als cool. Vor allem aber wird er respektiert, absolut keine Selbstverständlichkeit als Schiedsrichter, egal in welcher Spielklasse. Und dann haben ihn die Bundesliga-Profis dann auch als besten Schiedsrichter der Liga ausgezeichnet. Und über seine Karriere und seinen Wandel als Schiedsrichter hat Aytekin jetzt auch ein Buch.